Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des 1 Stunde Freiheit Podcasts. Ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Natürlich freue ich mich auch sehr, dich, Dominik, hier begrüßen zu dürfen. Wir haben wieder ein straffes Programm. Wir plaudern über die Inflationsdaten, über die CPI-Daten, über die Wash-Fed-Premiere, über den Iran-Deal, den 38. oder den 41. Wir wissen es nicht so genau. Wir plaudern natürlich auch über das SpaceX-IPO, über die AI-Trades, die so ein bisschen wackeln nach den Ergebnissen von Broadcom und Oracle, über Small Caps, die im Moment Big Tech zu schlagen scheinen, und natürlich auch über Bitcoin und vieles, vieles mehr. Bevor wir damit aber starten, zwei Dinge. Erstens mal der Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zu Nachhandeln gedacht und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigem. Ja, und wenn wir an Underlyings beteiligt sind, dann sagen wir es immer direkt dazu. Wenn nicht, sind wir über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliche immer beteiligt. Und Nummer zwei, der Herr Zörer schaut ein bisschen mitgenommen aus. Das passiert halt, wenn man die falschen Predictions sagt. Dann gibt es aber auf die Nuss von mir. Nein, Spaß beiseite, Dominik. Was ist passiert mit dir?
Ja, ich bin vom E-Scooter geflogen am Wochenende bei 20, 25 km/h und ja, dementsprechend bin ich da jetzt leicht aufgekattet. Also, möchte jetzt nicht alles herzeigen, aber bis aufs Knie hinunter. Und ja, dementsprechend bin ich etwas, ja, durch den Kakao gezogen, sagen wir es mal
Ja,
so.
aber geistig so fit wie immer. Ich habe immer gesagt, erschüttert kann bei dir nichts fit sein. Also Spaß beiseite. Nein, alles gut sonst und auch schon auf dem Weg der Besserung. Das freut mich sehr.
Ja.
Super, Dominik. Wir holen uns vielleicht mal ab mit den CPI-Daten. Du bist ja der Makroökonom meines Vertrauens. Also wie hast du die CPI-Daten aufgenommen?
Ja, also sie sind halt in line mit den Erwartungen, möchte ich sagen. Also das, was ja eh schon eigentlich die Prognosen immer schon sagen und was halt zu erwarten war. Energie, Inflation ist hoch, dementsprechend, danke Anita. Ja, Energie, Inflation ist hoch, eben durch die Straße von Hormuz, durch den Iran-Konflikt, und dementsprechend war das einfach zu erwarten, dass sich das durchschlägt. Wir haben es, glaube ich, auch relativ gut getimt. Ich weiß gar nicht, wann wir es das erste Mal gesagt haben, aber im Februar, 3 Monate plus, ja, das kommt eigentlich gut hin. Also es ist ganz normal, dass das, also mich überrascht das jetzt überhaupt nicht. Und es wird noch weiter eine Erhöhung geben, weil wenn wir uns die PPI-Daten anschauen, mit 6,5%, dann hast du den Pipeline-Druck auch schon. Bedeutet halt quasi, also, dass die Produzentenpreise jetzt schon erhöht werden. Und natürlich, was zuerst in die Produzentenpreise kommt, wird nachher in die CPIs, respektive VPIs, also Consumer Price Index oder Verbraucherpreis Index, weitergegeben. Also dementsprechend erwartet uns da trotzdem noch eine stärkere Inflation, meiner Ansicht nach.
Ja. Man muss aber sagen, der Markt hat es ganz gut verdaut. Kein Crash. War das schon eingepreist, deiner Meinung nach?
Ja, eingepreist. Also es ist halt immer die Frage, also der Markt hat ja vorher schon korrigiert, weil er mit den starken Arbeitsmarktdaten jetzt quasi antizipiert hat, dass man da jetzt wirklich sogar mit Zinserhöhungen rechnen kann wegen der Inflation. Das heißt, das war das Trigger-Event dieses Mal. Bei den Inflationssachen muss man halt immer dann auch nachschauen, wenn man jetzt zum Beispiel so Dinge wie Zinsen nimmt, also wenn man sich die EZB-Erhöhungen ansieht, wo man wahrscheinlich eh den nächsten Punkt dazu kommen, hat sich am 10-Jahres-Swap jetzt auch nichts getan. Also am langen Ende der Zinsstruktur hat sich da nichts verändert. Am kurzen variablen Ende mit 3 monatigen Sätzen hat sich schon was verändert. Die sind teurer geworden, logischerweise. Aber das lange Ende hat ja der Markt im Griff. Und wenn sich am Markt auf den 10-Jährigen nichts tut, dann ändert sich da auch nichts. Am kurzen Ende ist es natürlich die Zentralbank. Also es ist natürlich wie immer hochkomplex, da spielen viele Dinge mit, aber am Ende wird es so sein, dass wir da wahrscheinlich mit höheren Zinsen gegensteuern müssen, um hohe Inflation zu bekämpfen. Und ja, das wirkt die Wirtschaft irgendwann ab. Der erste Crash war eben die Antizipation von steigenden Zinsen durch den starken Arbeitsmarkt.
Absolut, ja. Und deine realistische Einschätzung, wann gibt es dieses Jahr noch Zinserhöhungen in
Ja,
den
ich gehe davon
USA?
aus. Ich gehe davon aus, also ich denke auch, dass wir Richtung 6% gehen werden in der Inflation. Je nachdem, wie das jetzt alles weitergeht. Das ist halt wirklich alles geopolitisch abhängig, und da werden wir heute noch öfter darauf zu sprechen kommen, so wie die letzten Wochen genauso immer. Wenn wir dann zu irgendwelchen Predictions oder Analysen kommen zum Gesamtmarkt, dann muss man immer sagen, es ist makrogetrieben, geopolitisch getrieben, und dementsprechend, mit welchem Bein Donald Trump aufsteht, entscheidet, wie der Markt drauf ist.
Sehr gut, so ist es. Dann lass uns gleich rübergehen zur Notenbank und zur Wash-Premiere. Diese Woche Mittwoch, ja, Leitzinsentscheidung. Man geht davon aus, dass sich nichts tun wird. Ja, wie bin schon gespannt. Die EZB, du hast es schon angesprochen, hat die Leitzinsen erhöht. Die Fed wird dann wahrscheinlich, zumindest wenn man den Prediction Markets beziehungsweise halt dem Fedwatch-Tool vertrauen kann, keinen Schritt setzen dieses Mal. Ja, was ist dein Take dazu, EZB und Fed?
Ja, es beginnt halt wie bei der ersten Welle. Die Frage ist halt, wie lange bleibt man hinter der Kurve? Also wie lange schafft man es oder wie lange tut man nichts? Wie lange schaut man zu, bis man was tut? Eher so ausgedrückt. Das ist halt ja, die Frage. Ne? Also ich sehe hier keine Dämpfer der Inflation und dementsprechend, umso früher man gegensteuert, umso besser. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum man die Zinsen gleich lässt in den USA. Wenn man eh den starken Arbeitsmarkt hat, den man propagiert, dann und steigende Inflation hat, dann sollte man einfach erhöhen. Warum nicht? Also ich verstehe das Argument nicht.
Ja, also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber es ist halt transitionary, es ist eine Energieinflation, so wird es halt verkauft. Und wenn es die Ölpreise sinken, wenn wir auf den Ölpreis schauen, -5%, wir stehen bei $80 wieder. Das ist der tiefste Stand, wenn es jetzt denn so bleiben würde seit 6. März. Ja, dann wäre dem so, aber es ist ja nicht nur die Energie.
Dass eine Energieinflation transitory ist, das ist nur halb richtig. Also generell die Aussage per se für sich alleine ist richtig. Das Problem ist halt, die Sekundäreffekte durch eine Energieinflation sind nachhaltig. Die sind persistent. Also nur weil ich jetzt welche Energiespitzen habe, wenn das in die CPI, also in die VPIs reinkommt, oder von den PPIs in die VPIs reinkommt, also von den Produzentenpreisen, der Produzent senkt dann nicht wieder die Preise. Also das ist halt dann schon, nur weil er höhere Inputkosten gehabt hat, also die Produktpreise, die bleiben dann schon langfristig nachhaltig oben.
Alles klar. Also deine Prediction, Zinssteigerungen noch und ja, ich glaube, hast du noch einen Take dazu? Ich habe auch keinen großartigen. Wir werden uns morgen natürlich das anschauen, was Wash sagt, beziehungsweise übermorgen. Und da wird dann noch viel vom Markt abhängen, denke ich. Aber ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Ja.
Nein, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, also wer Jerome Powell nachtritt, egal wer es wird, der kann es nicht richtig machen, weil es dieser berühmte Tanz auf der Rasiermesserklinge ist. Also du fallst entweder links runter bei Inflation oder rechts runter bei Rezession. Eins von beiden wird es werden. Es wird auf jeden Fall ein Ausschlag in eine Richtung. Und meistens wählt man den Weg der Inflation, weil man das halt den Bürgern besser erklären oder nicht erklären muss, weil sie es eh nicht verstehen.
Ja. Absolut. Wir werden euch dann natürlich am Laufenden halten in der nächsten Podcast-Folge und die Wash-Rede auseinandernehmen, beziehungsweise wer eine Stunde Freiheit Mitglied ist, der wird das natürlich dann halbwegs live auch mitbekommen. Ja, wir haben es schon angesprochen. Wir haben ja das Thema Energie. Wir haben jetzt die Iran-Friedenshoffnungen. Wir haben vorher gerätselt, ist jetzt der 38. oder der 41. Deal, den wir haben. Wir wissen es nicht so genau. Wahrscheinlich weiß er selbst nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kam jetzt gerade vor 8 Minuten über Baha Breaking News, dass Trump, Vance und Kabilav den Deal gesigned haben offensichtlich. Also zumindest wird es mal unterschrieben. Israel sagt, wir sind nicht eingebunden in die Verhandlungen, es ist nicht unser Deal, wir bomben lässig weiter. Und das machen sie derzeit auch. Und ja, das heißt, das Ganze steht meiner Meinung nach auf mehr als wackeligen Beinen. Aber zumindest mal zwischen Iran und USA scheint es jetzt tatsächlich offensichtlich diesen Deal zu geben. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Öl fehlt momentan 5,5%, die Indizes feiern, der SPX fast 2%, von Nasdaq fast 3%, von Dow Jones 1,36%, von Russell 1,29%, von auch die deutschen Indizes, DAX 1,05% vorne. Also ja, momentan geht die Party halt voran. Wie nachhaltig siehst du das?
Das wird sich am Freitag zeigen. Es hat gestern in der Nacht geheißen von Donald Trump auf Truth Social, er zieht die Naval-Blockade ab. Straße von Hormuz ist auch von seiner Seite wieder geöffnet. Start the engines, let the oil flow, hat er gesagt. Also es können alle wieder durch. Und heute wieder die Meldung, wieder Rückzieher, zurückgerudert. Die Nebelblockade bleibt dort doch bis Freitag aufrecht. Also wir haben auch nach wie vor keine offene Straße von Hormuz. Es ist auch nach wie vor meiner Ansicht nach überhaupt nicht geklärt, wie das mit den Zöllen in Hormuz weitergehen soll, weil die Iraner haben ja ganz fest gesagt, sie werden in Zukunft Zölle über Hormuz erheben. Und das ist den Amerikanern natürlich gar nicht recht. Und ich glaube nicht, dass das besprochen worden ist, weil also das, was ich weiß, in den Paketen, da kannst du vielleicht kurz rüberschalten zu mir. Ja. Da geht's dann um das Nuklearprogramm, um Frozen Assets geht's. Und ja, also natürlich auch um die Naval Blockade. Aber wenn man ganz rechts auf der rechten Seite schaut, um Benefits, dann ist das auch irgendwo eine Bankrotterklärung für den Dealmaker Donald Trump, weil da eigentlich immer nur der Iran profitiert von dem. Und das ist das, was schon sehr lange absehbar ist, dass die Amerikaner ohne Boots on the Ground, also ohne Bodentruppen, da einfach einen schlechten Deal machen werden, weil sie da einfach nicht die Oberhand haben. Und das ist halt, ja. Ich warte, also ich bin jetzt bis Donnerstag long, das auf jeden Fall. Am Donnerstag werde ich meiner spekulativen Long-Position, die ich jetzt aufgemacht habe, wieder glattstellen wahrscheinlich, weil ich da irgendwie sehr viel Respekt vom Freitag habe und irgendwie noch immer nicht glauben kann, dass da ein nachhaltiger Deal geschlossen wurde. Vor allem nicht, wo Israel eingebunden ist, du hast es vorher schon gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Netanyahu damit einverstanden ist. Er hat gestern nochmal eine Krisensitzung mit Trump einberufen, was dort gesprochen wurde, weiß glaube ich auch keiner. Aber Netanyahu ist damit sicher nicht einverstanden und ich denke, er wird weiter bomben, also dass da weiter der Schwanz mit dem Hund wackelt und nicht umgekehrt.
Ja, das sehe ich auch so und ja, das werden wir dann noch sehen, wie das weitergehen wird im Detail. Aber ja, irgendwas passt hier mit meinem Programm nicht. Ich kann gerade nicht hin und her schalten, aber wir werden das in den Griff bekommen. Okay. Ich habe halt die folgende Theorie dazu. Mich würde deine Meinung interessieren. Prinzipiell ist man ja gerade dabei, die Straße von Hormuz zu umgehen. Das heißt, man baut mit Hochdruck neue Pipelines, man baut mit Hochdruck an neuen Hafenterminals, man baut mit Hochdruck daran, die Straße von Hormuz zu entschärfen und dem Iran sozusagen diese Karte wegzunehmen. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass man jetzt einfach sagt, gut, da würde man natürlich Netanyahu dazugehören, dass man jetzt sagt, okay, wir geben denen jetzt einfach mal ein, zwei Jahre, haben unsere Ruhe, bauen in Ruhe unsere Ausweichrouten und wenn die Ausweichrouten dann stehen und die Straße von Hormuz eigentlich diese geopolitische Wichtigkeit nicht mehr hat, dann machen wir weiter. Hältst du das für wahrscheinlich?
Der Iran noch immer lokale Streitkräfte, kann lokal bombardieren, kann ob das Katar, Saudi-Arabien, wie auch immer hat, also dass es den Ölhub kann er noch immer angreifen. Also weiß ich nicht, ob das dann viel hilft. Dann fliegt halt eine Rakete auf die Pipeline drauf. Ja, so what?
Ja, natürlich, das kann immer sein. Aber ja, mal schauen. Es wäre für mich insofern auch überraschend, das wäre das erste Mal, dass ich so das Gefühl hätte, da ist irgendwo ein Plan im Spiel. Deswegen ja, sehe ich es auch weniger interessant. Ja. Genau. Hast du irgendeinen einen Trade of Öl laufen im Moment?
Öl nicht, nein. Ich bin Long Semiconductors, ich bin Long Edelmetalle und ja, das meiste halt mit Optionen.
Genau. Sehr gut. Alles klar. Gut. Hetmar, hast du zudem noch was hinzuzufügen zu dem Thema?
Nein, also wie gesagt, der Freitag wird interessant, deshalb werde ich am Donnerstag auch alles wieder closen. Mal schauen, wie es bis dorthin läuft. Positionen sind gut im Plus derzeit, aber ich werde da jetzt nicht zu spekulativ auf das Wetten. Aber wenn man sich die Charttechnik anschaut, vielleicht kannst du analysieren, die Indizes zum Beispiel. Nasdaq ist ja aus diesem langen Aufwärtstrendkanal ausgebrochen, jetzt genau dazu retraced, dann wieder dort abgebrochen. Also schon spannende Setups. Wenn wir Alltime High machen, kann ich mir schon einen bullischen weiteren Verlauf vorstellen, aber das alles ist auf Sand gebaut, meiner Ansicht nach. Also Netanyahu traue ich noch nicht über den Weg.
Ja. Da bin ich voll bei dir. Ja, charttechnisch können wir es uns natürlich gerne anschauen. Ich sehe es jetzt da momentan ein bisschen, schauen wir mal, es war klar, dass das der falsche Bildschirm ist. Augenblick. So.
Das kann ich auch schauen.
Warte, ich habe schon. Ich sehe es halt ein bisschen schwierig, das momentan charttechnisch zu analysieren, weil wir ja Gaps nach oben haben. Also wir haben in allen Indizes Gaps nach oben. Wir sind wieder sehr, sehr sprunghaft. Ich meine, wenn man sich anschaut hier die Kerzen der letzten Tage, wie groß die einfach sind im Vergleich zu denen der Vergangenheit hier, dann wissen wir eigentlich alles, was sich gespielt hat. Das heißt, wir sind hier wieder mittendrin in einer sehr, sehr volatilen Marktphase. Die ist mit Vorsicht zu genießen, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ja, deswegen, wir sind in der Nähe von All-Time-Highs, auch im SPX sind wir in der Nähe von All-Time-Highs. Ich glaube auch, dass wir die machen können. Es wird halt jetzt, glaube ich, bis zum Mittwoch, bis Walsh dann seine Rede hält, wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viel passieren, es sei denn, es kommen wieder geopolitische News, meiner Meinung nach. Aber die Risikoprämie, die jetzt da eingeplant war, ist meiner Meinung nach ziemlich draußen. Also man hat immer die Risikoprämie, dass im Iran, USA-Krieg was passiert, die hat man ausgepreist, mehr oder weniger. Und deswegen sieht man halt diese Sprünge nach oben im Moment. Und ja, für mich gibt's jetzt abzuwarten, einfach als Trader auf der Seite zu stehen. Ich habe zwar auch ein paar spekulative Long-Positionen, die ja dann eh irgendwann in den Stop-Loss laufen, wenn es dagegen läuft. Aber ich sehe es halt momentan sehr, sehr kritisch, dass wir hier sehr, sehr viel ausgepreist haben und die Risiken aber nach wie vor Bestand haben. Und das ist das große Problem, glaube ich.
Ja, auch wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut oder generell die Leverage-Buys auf Optionen oder auch auf ETFs und so weiter, der Markt ist so extrem long. Also es gibt keine Absicherungen im Markt und das sind halt meistens die Situationen, wenn es dann wirklich zum Rugpull kommt, wenn der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, wenn die meisten long sind, wenn die meisten Retail-Investoren eben dann so SpaceX-IPOs kaufen zum Beispiel, wir kommen wahrscheinlich gleich dazu. Wenn es kein Gefühl mehr gibt, was ist teuer und was ist günstig, sondern wenn wirklich einfach nur mehr geschaut wird, wo ist Momentum und was ist der nächste Hype, das ist dann meistens der Moment, wo die alten Hasen vorsichtiger werden, auf der Seite stehen, Absicherungen kaufen, wo es dann meistens dann zum Wackeln beginnt, sagen wir es mal so.
Ja, genau das habe ich heute im Zero Hedge Börsendienst gemacht. Wir haben heute ordentlich nachgekauft, Absicherungen, weil das natürlich die schönste Zeit dafür ist. Ja, die Volatilität ist extrem gering. Wir haben sehr, sehr günstige Prämien, zu denen wir uns absichern können. Und ich werde jetzt mal schauen, wie es morgen und übermorgen weitergeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, morgen oder übermorgen nochmal tätig zu werden. Und dann, ja, schauen wir weiter. Super. Dominik, du hast es gerade angesprochen. SpaceX ist an der Börse. 150.
Was? Bist du investiert?
Nein, um Gottes Willen, nein. $150 war der Ausgabekurs. Momentan stehen wir bei 176, also schön drüber. Ja, was ist deine Meinung dazu?
Ja, also für mich ist sie zu teuer, für mich ist es zu viel Hype. Also ich bin auch nicht investiert, warte eigentlich auf einen Short-Einstieg. Also meine Theorie war von Anfang an, dass wir 1 bis maximal 2 Wochen steigen und dass wir dann 50-80% abverkaufen.
Also 80% ist vielleicht ein bisschen zu viel, bei 50% bin ich bei dir. Ob jetzt die 2 Wochen dann stimmen oder nicht stimmen, das wird man im Kursverlauf sehen. Aber jetzt, also für mich wäre es schön, meinen ersten kleinen Short, und das wohlgemerkt auch nur mit Optionen und mit limitiertem Risiko. Also ich würde ja niemals die Aktie direkt shorten, es sei denn, sie geht wirklich in einen ordentlichen Abwärtstrend über. Aber da kann man jetzt noch nicht von Trend reden bei 2 Handelstagen. Aber das wäre schon spannend. Aber bei 200 so würde ich mal den ersten entweder Longput oder Bear Put Spread in den Markt legen. Mal schauen, ob es dann, ich weiß gar nicht, ob es schon Optionen gibt dazu überhaupt. Gestern hat es noch keine gegeben am Eröffnungstag oder am Freitag. Muss ich dann schauen. Aber das wäre so das Ziel, mit Optionen dann durchaus längerfristig laufenden Optionen auch bis Mitte 27 dann wirklich zu sagen, okay, die 50% nehmen wir, also irgendwo um die 100 landen wir dann, ja, Mitte, Ende 27, das wäre so mein Take drauf. Man muss aber trotzdem den Hut ziehen vor Elon Musk, also er hat es wieder mal geschafft, da wirklich alle zu begeistern mit dem IPO. Sie haben jetzt, da heute kam die Meldung raus, sogar $85 Milliarden frisches Kapital aufgenommen, nicht nur 75. Das ist schon sehr, sehr stark und ja, bin gespannt, wie lange dieses IPO-Fenster jetzt offen bleibt, weil es drängen ja noch OpenAI und Anthropic auf den Markt. Und ja, mal schauen, wer da der Letzte ist und wann das Fenster sich wieder schließt. Wir haben ja in der Vergangenheit immer gesehen, und das ist auch ein schönes Muster, wenn ganz, ganz viele IPOs kommen, dann ist der Markt meistens auch an einer Spitze angelangt. Und das scheint sich jetzt alles anzubahnen. Aber wie gesagt, ob das jetzt noch ein halbes Jahr so geht, ein Jahr oder wie auch immer, das werden wir dann natürlich sehen. Aber Chapeau, geglücktes IPO meiner Meinung nach. Und ja, ich bin gespannt. Und jetzt lass die Aktie schnell auf 200 steigen, damit ich dann shorten kann. Das ist mein Take dazu.
Ja, ich denke, ob es geglückt ist, kann man noch nicht ganz sagen. Jetzt 2 Tage Kursanstieg. Das ist der Hype von Retail-Investoren. Musk hat es immer schon verstanden, die Retail-Investoren zu animieren. Das wundert mich auch nicht. Also das war auch das Basisszenario. Also danke, Anita, noch keine Optionen auf SPCX, was das Kürzel für SpaceX ist. Es gibt viele Leute auf der Welt, die sehr, sehr viel Geld mit Tesla verdient haben oder generell mit Musk. Musk ist der erste Trillionär auf der Welt durch diesen IPO. Also der reichste Mann der Welt, der schafft es immer wieder zu polarisieren. Und ich verstehe es, dass hier viel Nachfrage gibt, aber das muss sich erst, es gibt so viele IPOs, die so komplett abgestürzt sind, weil sie viel zu hoch bewertet waren. Die Bewertung ist auch hier eine absolute Frechheit, für mich eine Katastrophe, viel zu teuer bewertet, viel zu hoch bewertet. Musk gibt dem Unternehmen selbst eine 10%ige Chance zu überleben. Auf sowas hören die Leute aber nicht. Ne? Also er hat das wirklich in einer Rede ganz ernst gesagt, das ist ein Shot for nothing quasi. Also er versucht da wirklich das Unmögliche zu schaffen und er gibt dem ganzen Unternehmen 10% Wahrscheinlichkeit zu überleben. Aber das blenden die meisten Leute einfach aus. Also es ist hochspekulativ, meiner Ansicht nach. Ich glaube, das Raketenbusiness generell ist jetzt nicht das Einfachste. Und ja, für mich ist es keine Aktie, es passt auch überhaupt nicht in mein Anlageschema. Aber ich denke, ich werde da auch irgendwann einen Short probieren, wenn das noch länger steigt.
Ja, also ich sehe zwei Probleme. Erstens mal ist es ja nicht mehr SpaceX eigentlich, sondern es ist ein Konglomerat. Du hast ja jetzt mittlerweile AI drin, du hast die Plattform X drinnen. Du wirst ziemlich bald mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Tesla drinnen haben. Also auch da wird die Fusion früher oder später kommen, damit er da auch wieder den massiven Stimmrechtsanteil hat, weil Musk hat ja, ich habe es, glaube ich, irgendwo stehen in meinen Unterlagen, er hat jetzt mittlerweile also er hält 42% des Kapitals, hat aber 82% der Stimmrechte an SpaceX wegen dieser Dual-Class-Aktien, also verschiedene Stimmrechte für verschiedene Aktien. Das heißt, er hat die absolute Hoheit über den Konzern. Das ist das eine. Also du kaufst ein Konglomerat und du kaufst kein Space-Unternehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, dass alles mit dem Namen Elon Musk zusammenhängt. Wenn der von heute auf morgen tot umfällt, ist das Unternehmen, dann sind wir bei den 80%, glaube ich, die du, also nicht von einem Tag auf den anderen, aber dann sind wir sicherlich 30% minus am nächsten Tag. Und dann sehen wir wahrscheinlich langfristig 80% minus, weil das kann, wenn das einer schafft, kann es nur er schaffen. Da habe ich auch meine Zweifel, aber gut, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch bei Tesla meine Zweifel, dass er das jemals schaffen wird. Das hat er geschafft. Ich traue es ihm jetzt mittlerweile auch hierzu. Die 10% Chancen-Risiko-Verhältnis, die glaube ich ihm sogar. Und ja, jetzt gilt es abzuwarten. Aber das wäre mir allein als Anleger hier, dieses eminente Risiko zu haben, wenn der Typ tot umfällt von einem Tag auf den anderen und ist ja nicht bekannt, dass er den gesündesten Lebensstil hat. Aber das wäre mir halt viel zu viel Risiko, von einer Person abhängig zu sein. Das glaube ich nicht. Und wie gesagt, die Marktbewertung, du hast es auch gesagt, für mich zu 50%, die schafft doch nur ein Elon Musk. Ja, vielleicht wird es noch ein Bezos schaffen oder vielleicht gibt es noch 2, 3 Menschen auf der Welt, die so eine Überbewertung schaffen könnten im IPO. Aber wie gesagt, mir wäre das definitiv viel zu viel Risiko.
Ja, bei mir auch. Gibt halt andere Unternehmen genauso, die von einer Person abhängig sind. Fragen mal die ganzen MicroStrategy-Investoren oder so. Also da geht es halt auch nur um einen Typen. Ja, also wie gesagt, für mich ist die Aktie generell nichts, also weil es einfach nicht in mein Anlageschema hineinpasst und ich fische da in anderen Gewässern, das ist nicht mein Thema. Ist mir auch zu volatil und ja, ich bin da nicht so ein Glücksritter, der solchen Raketen nachjagt.
Ja, absolut. Und so Hype-Aktien sind ja auch immer mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall. Absolut. Gut, wir haben es schon angesprochen, Dominik. AI, künstliche Intelligenz, wir haben sie auch in SpaceX drin, das komplette AI-Business von Elon Musk, das schwer defizitär ist übrigens, ist ja auch in SpaceX drinnen. Da wackelt einiges. Wir haben die Broadcom und die Oracle Earnings gehabt, die zwar trotz Wachstum haben, also die haben Wachstum, sind trotzdem eingebrochen, die Aktien, weil sie doch in irgendeiner Art und Weise enttäuscht haben. Es ist wieder mehr Schulden aufgenommen. Oracle zum Beispiel 40 Milliarden US-Dollar in neue Finanzierungen für 2027, also ein schwerst verschuldetes Unternehmen, nimmt noch mehr Schulden auf sozusagen. Ja, das ist das eine und die Hyperscaler laufen nach wie vor ganz okay, würde ich sagen. Ich meine, fundamental muss man dazu sagen, ist das alles, was da passiert, schon brutal stark. Wir haben Umsatz- und Gewinnwachstum in den Unternehmen. Wir haben allerdings natürlich auch die CapEx-Ausweitung, die wir eh schon öfters besprochen haben. Dass Oracle weiterhin Schulden macht, wird von Optimisten auch so als Wachstumsinvestition gesehen und nicht als Notnagel. Da kann man jetzt gespaltener Meinung sein, logischerweise. Und ja, bin gespannt auf deine Meinung. Haben wir bei KI jetzt langsam das Top erreicht oder wie siehst du das?
Ich denke, dass auch das geopolitisch entschieden wird. Also ich glaube wirklich, dass die Geopolitik da über allem drüber schwebt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues All-Time High in den großen Indizes im SPX und im Nasdaq erreichen würden, am Rücken dieses Peace-Deals, dann denke ich, dass wir schöne große Kerzen in die Semiconductor-ETFs reinzeichnen könnten und in den Nasdaq und was nicht wo. Also das halte ich sehr für möglich, dass wir dann so einen Crack-Up-Boom bekommen, bevor es dann in sich kollabiert. Ich denke, dass das ausgetoppt ist. Von Value-Perspektive ist es ausgetoppt, meiner Ansicht nach. Auch wenn die Umsatzzahlen steigen, das mag alles richtig sein. Die Schulden tun es genauso. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir schon so oft besprochen haben, Thomas. Da kann man ansetzen bei den Rechenzentren, bei der Bestromung der Rechenzentren, bei der Verwässerung der Aktionäre, der Hyperscaler bzw. der Mag 7, also wo jetzt wirklich neue Aktien ausgegeben werden. Ich glaube, Nvidia sind jetzt die nächsten, die wieder verwässern und so. Also ja, für mich komplett unverständlich. Oracle ist ein wandelnder Toter in meinen Augen. Also wenn Oracle das Ganze überlebt, dann verstehe ich wahrscheinlich nichts von Börse.
Ja, überleben ist halt die Frage immer, wie überleben. Mal schauen, also dann dümpelt die Aktie halt irgendwie herum. Aber der Wengerboy hat schon geschrieben, du hast wahrscheinlich sehr stark Semiconductor gekauft, deswegen steigt heute alles so, AMD und
SpaceX. Ja, das bin nur ich alleine.
das bist du alleine, du treibst wieder mal die Kurse nach oben, du Hund. Und ja, ich sehe es ähnlich wie du, ich sehe aber noch nicht den Peak. Also ich glaube, dass der endgültige Paradigmenwechsel bei dem Thema erst kommen kann, wenn die Quartalsergebnisse nicht mehr mitkommen. Das ist jetzt natürlich die Gefahr, steigt von Quartal zu Quartal für mich, aber die meisten Unternehmen, man darf jetzt nicht alle in einem Sack mit Oracle und Broadcom werfen, wobei Broadcom die Zahlen in Ordnung war, aber bei Broadcom hätte ich auch als Aktionär zum Beispiel schon Bedenken, wenn Google, Meta und OpenAI meine allergrößten Kunden sind. Und wenn die drei wegfallen, dann bin ich de facto, stehe ich vor dem Nix, weil alle anderen sind Zwergenkunden. Das ist, das wäre mir viel zu riskant. Also das wäre ein Gruppenrisiko, das ich nicht gehen will. Aber im Endeffekt sage ich, im Endeffekt kann es eigentlich nur drehen, wenn wirklich bei den nächsten Earnings Calls die Ergebnisse nicht mehr hinten nachkommen. Wenn die Gewinnsteigerungen nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Das heißt jetzt nicht, dass die Unternehmen keinen Gewinn mehr machen sollen oder können, sondern dass sie einfach die Erwartungen nicht mehr erfüllen. Das wird schon vollkommen reichen. Und ich glaube, dann wird sich dieses Paradigma drehen und dann dreht es sich wahrscheinlich recht flott. Solange das nicht der Fall ist, und wir haben jetzt, wie du sagst, richtig sagst, geopolitisch jetzt nicht den größten Gegenwind, dass wieder irgendwas im Iran oder sonst irgendwo passiert, dann glaube ich schon, dass wir hier weiterhin steigende Kurse sehen werden, auch wenn der Soxel natürlich, der SOXL, eine Fahnenstange seinesgleichen sucht. Ja. Aber
der Crosby auch.
Crosby, genau, der ist ja auch mittlerweile von ein, zwei Unternehmen abhängig. Nein, also das ist ja kein Index mehr, das ist ja eine Farce eigentlich nur noch. Also da muss man halt dann sagen. Aber ich glaube halt, dass der Hype weitergeht, bis sich die Ergebnisse in den Earnings drehen, beziehungsweise bis die Erwartungen nicht mehr erfüllt werden, weil die Ergebnisse werden stark bleiben. Aber du wirst halt irgendwann, und das werden auch die Hyperscaler müssen, die Ausgaben, die CapEx zurückfahren, und dann trifft es halt eine Oracle, dann trifft es halt eine Broadcom, dann trifft es halt extrem viele. Nvidia, weiß ich gar nicht so sehr, ob es die dann so stark treffen sollte, die sind nach wie vor ganz stark unterwegs, aber das wäre halt schon der absolute Wahnsinn für mich, ja.
Ich denke nicht, dass es zwingend an den Earnings liegen muss oder wird. Das ist natürlich ein mögliches Szenario, dass man da irgendwann nicht mehr in die großen Fußstapfen reinwachsen kann. Aber ich denke, dass da auch andere Schocks oder andere Hiobsbotschaften oder es sind halt, weißt du, ich vergleiche es halt immer mit, du bist mit 300 km/h im Motorrad auf der Autobahn unterwegs und dann kommt dir halt irgendein Kieselstein entgegen, dann dieser Kieselstein wirkt wie ein Geschoss. Und das braucht von den Großen nur einen zerlegen. Dann kommt die Panik in den Markt. Weißt du, die Märkte sind gut gelaufen, die Leute nehmen Gewinne mit, dann kommt die Panik, und wenn die Panik einmal da ist, du weißt, es gibt zwei große Eigenschaften, die an der Börse regieren, das ist Panik und Gier, und die Panik ist die größere von beiden, also die sich nochmal selbst verstärkt. Also ich denke, da braucht man einmal irgendwo ein Stein ins Rollen kommen, welches ist, weiß man nicht, aber ich denke nicht, dass es zwingend die Earnings sein müssen. Man schafft ja jetzt schon nicht mehr, die Predictions dementsprechend in den Himmel zu heben, weil es einfach nicht geht. Kein Baum wächst einfach nur in den Himmel. Fahnenstangen bauen sich ab. Dementsprechend wird das irgendwann, warum auch immer, der Fall sein. KI verändert die Welt und ist ein disruptiveres Event als das Internet. Da bin ich 100% der Meinung, aber es ist Zeit für eine sehr, sehr große Konsolidierung. Der Markt muss sich stark konsolidieren, muss sich neu sortieren, um dann geordnet nach oben zu steigen.
Tja. Damit wir Würze in diesen Podcast hineinbringen, wir machen jetzt eine Wette. Ich sag's, die Earnings sind's. Du sagst, es passiert außerhalb der Earnings Season. Und wir werden immer gutes Abendessen. Was hältst du davon?
Sehr gern, weil ja, hast du nur eine Chance zu gewinnen und ich habe viele andere Gründe.
Ja, aber ich sehe da mein Chancen-Risiko-Verhältnis sehr gut.
Ja, lach runter.
Nein, wenn du gewinnst, gehen wir zum Würstelstandl. Nein, Spaß. Genau, kannst du die Frage von der Anita kurz beantworten, was du mit ausgetoppt meinst?
Ja, also ich glaube halt, dass wir uns in einer Topping-Phase befinden. Also ausgetoppt ist einfach nur ein Wort, was halt eine charttechnische Formation bzw. eine zyklustechnische Formation beschreibt, wo du halt sagst, ja, du denkst halt, dass wir da nahe den Top sind oder am Top angekommen sind. Und ich gehe davon aus, dass wir da, wenn wir jetzt neue All-Time-Highs machen, das mit starkem Volumen und geopolitischem Rückenwind, wenn am Freitag nichts passiert und das wird wirklich unterschrieben, dann können wir da auch einen Cracker-Boom nach oben bekommen. Dann kommen starke grüne Kerzen, das habe ich auch schon vorher gesagt. Aber ich denke eher, dass wir austoppen. Das ist so mein Basisszenario. Aber ich bin auch gern bereit, wenn wir neue All-Time-Highs machen im NDX oder im SOX, dass ich da gehebelt long gehe. Also ich habe da kein Problem damit. Danke, lieber Erwin. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du auf mich tippst.
Du hast das nicht so mit dem Tippen, Erwin. Das sehe ich schon. Na gut. Alles klar, super, danke dir. Gut, lass uns weitergehen, weil wenn man zwei Charts aufmacht und ich teile vielleicht, ich hoffe, es funktioniert wieder halbwegs, meinen Bildschirm. Das, was wir hier sehen, ist der Russell 2000, der mittlerweile auf All-Time-High steht und vor der psychologischen wichtigen Marke von 3000 war. Er hat es heute sogar schon kurz überschritten gehabt. Und dann, da hinten, zumindest war jetzt der Future, aber der Russell selbst hat es noch nicht überschritten, die 3000. Und da hinten doch momentan, gut, der Dow Jones auch, aber der Nasdaq zumindest und der SPX hinken da hinterher. Und jetzt, Small Caps schlagen, zumindest kurzfristig jetzt mal, die Large Caps deutlich. Bist du auch optimistisch auf Small Caps?
Also generell hinken sie ja schon sehr lange hinten nach. Es wird sich irgendwann wieder anpassen. Die Frage ist, kommen die Large Caps runter oder die Small Caps rauf? Wenn die Small Caps wirklich rauf kämen, dann wäre es eine breitere Rallye und dann wäre sie auf breiteren Beinen gebaut, was die tragfähiger machen würde. Das wäre eigentlich ein gutes Zeichen. Also wenn die Large Caps nicht runterkommen würden, sondern stagnieren würden und die Small Caps ziehen nach, das wäre eigentlich ein sehr positives Zeichen für den Markt. Ich habe da aber ehrlich gesagt keine Präferenz, ob ich denke, dass das passieren wird oder nicht. Das ist jetzt eine kurze Entkopplung von einem Trend, der ewig lang anhält schon. Wir haben eine absolute Konsolidierung in 7 Aktien im Index. Also es gibt ja nur mehr die Max 7, 493 Aktien sind komplett irrelevant in den großen US-Indizes. Und das sehe ich jetzt auch nicht großartig sich ändern. Außer die anderen steigen auch alle von Beverage-Geschäft um auf KI oder so. Also, aber das ist halt wie im Jahr 2000. Zoo.com ist halt so ein Beispiel, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Szenario, das ich da wieder in den Ring werfen will, ist schon, dass du jetzt zum Beispiel hast, die ganzen kleineren Firmen, die KI wahrscheinlich jetzt da schneller implementieren können als die ganz, ganz großen, die werden sich da sicherlich leichter tun und könnten dann eigentlich auch schneller von KI profitieren. Die werden jetzt da nicht mit KI ihr Geschäft machen, aber könnten ihr Kernbusiness mit KI effizienter, produktiver gestalten und damit halt haben die wieder einen Leverage auf die Earnings. Das heißt, das könnte schon der nachfolgende Rutsch, könnte meiner Meinung nach schon sein, dass die Kleinen jetzt relativ flott aufholen, weil sie die größten Effizienzsteigerungen am schnellsten umsetzen können. Ob das jetzt dauerhaft ist oder nicht oder wie das sein wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die KI langsam sich auch in den Ergebnissen niederschlägt von den Unternehmen, die nichts mit KI zu tun haben in ihrem Kernbusiness, weil sie halt einfach es schaffen, die Effizienz im Unternehmen zu steigern, vielleicht sich von Mitarbeitern zu trennen. Gut, das sieht momentan im Arbeitsmarkt in den USA nicht danach aus, als würde das irgendjemand machen, eher das Gegenteil. Was hältst du von diesem Szenario, das ich da aufbaue?
Weiß ich nicht, kann ich nicht so viel abgewinnen. Ist natürlich möglich, kann man natürlich nicht komplett ausschließen. Bin jetzt nicht der größte Freund von dem Szenario. Wenn du vielleicht kurz zu mir rüberschaltest, das ist jetzt zwar der deutsche Aktienindex, aber das kann man auf Amerika genauso ummünzen. Man sieht es hier im DAX, sind 17 von 678 Unternehmen erzeugen die gesamte Wertschöpfung vom DAX. Das bedeutet, es gibt 17 Werttreiber und 661 Unternehmen sind im Saldo null. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, wir sind so extrem auf der Spitze mit Unternehmen, die wirklich Geld verdienen und was im, ja, also die Konzentration ist auch in den amerikanischen Indizes. Oder Kospi, du hast es vorher gesagt, zwei Unternehmen. Das ist für mich kein breiter Aktienmarkt einfach.
Ja. Wenn du jetzt nicht bald ein Szenario, das ich hier aufzeichne, wieder für gut befindest, gibt es die nächste auf die Nosen. Ja?
Soll ein bisschen recht haben auch einmal. Ne?
Es ist einfach skandalös mit dir. Gut, dann lass uns noch kommen zum Thema Bitcoin, der nach wie vor unter Druck steht. Wir haben jetzt zwar so ein bisschen... Also ich gehe es mal von der charttechnischen Seite an, dann kannst du vielleicht deinen Senf noch dazugeben. Wir haben so ein bisschen die Möglichkeit, dass der Boden drinnen ist. Das möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Was dazu fehlt, wäre jetzt mal ein Umsatzausschlag mit einer grünen Kerze. Das könnte heute vielleicht schon passieren. Wir sind wirklich abverkauft worden. Man sieht es hier schön mit durchaus massiven Volumen. Hier der Abverkauf runter. Jetzt bauen wir sich gerade auf. Nach wie vor ist das Volumen relativ gering. Wenn das nicht höher wird, dann fürchte ich, dass wir auf die 72 raufgehen und noch einmal an Stock tiefer gehen. Wenn jetzt aber Kaufvolumen reinkommt, könnte es durchaus spannend werden und wir hätten zumindest die 80.000 als Ziel kurzfristig. Ich habe diesen Trade jetzt nicht mitgenommen. Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte wirklich, bis Bitcoin hier wirklich in die Phase bei 55, 56, 57.000 Dollar kommt. Wenn nicht, geht dieser Trade an mir vorbei, macht mir auch nichts. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis war jetzt für mich noch nicht spannend genug, vor allem weil diese Widerstandszone hier bei 72.000 im Weg ist. Das ist mein charttechnischer Take dazu. Ansonsten zum Thema Bitcoin, ja, es gibt wieder ETF-Zuflüsse. Michael Saylor hat das erste Mal verkauft, haben wir glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal besprochen.
Er kauft aber schon zweite Tranche mittlerweile nach wieder.
Okay, also kauft wieder nach und ja, es scheint so, als würde es ein bisschen drehen. Mir fehlt noch die charttechnische Bestätigung. Wenn die kommt, ist super. Wenn nicht, ja, glaube ich, dass wir noch einmal einen Stock tiefer landen. Wie ist dein Take dazu?
Also wir haben da bei den 60.000 eine sehr, sehr starke Marke, charttechnisch einfach durch viele Anchor-Vibes gezeichnet, horizontale Widerstände, Doppelboden etc. Also war ein sehr, sehr markanter Punkt. Ich habe die Bear Flag, die Bear Flag geschortet und auch da bei 60.000 zugemacht, beziehungsweise bei 61.000 oder so. Und der Bounce ist ganz normal, dass der kommt. Ich halte den aber für nicht nachhaltig, weil ich übergeordnet geopolitisch denke und das ist halt das Basisszenario. Also vielleicht nochmal zu dem Szenario denken, wir müssen das immer wieder wiederholen, glaube ich. Man muss halt in Szenarien denken, man muss sich halt so ein Basisszenario parat legen, das auf das man setzt, dass das eintritt. Und wenn das nicht kommt, dann muss man seine Sekundär-, Tertiär-Szenarien quasi dann in Betracht ziehen. Mein Basisszenario ist, dass am Freitag der Deal nicht halten wird, der nicht unterschrieben wird oder dass er von Netanyahu torpediert wird und dass das geopolitisch dann auch wieder Druck auf Risk-On-Assets macht und dass auch Bitcoin wieder nach unten schickt. Und ich denke auch, dass wir die 60 nach unten verlieren werden.
Okay. Ah, das ist mal eine klare Ansage. Sehr gut. Finde ich spannend, ja. Kann man durchaus vorstellen. Vor allem, wir haben ja auch noch, das darf man nicht vergessen, den Fed-Zinsentscheid am Mittwoch. Und Zinserhöhungen, auch wenn sie nur angedeutet werden, in irgendeiner Art und Weise, wäre natürlich auch, das gilt dasselbe für Edelmetalle, muss man dazu sagen, wären natürlich ja auch ein Rücksetzer dann beim Thema Bitcoin, logischerweise. Gut. Damit hätten wir unsere Stammthemen durch. Im Chat ist auch nichts Großartiges aufgepoppt. Hast du noch was am Herzen, Dominik?
Nein, ich würde sagen, den Rest machen wir im anderen Call.
Wie Call? Die Einstellungsfreiteilnehmer. Genau, da switchen wir jetzt rüber. 18.45 Uhr legen wir los. Link gibt es im Eventkalender. Für alle, die hier beim Podcast live dabei waren, und das waren heute durchgängig sehr, sehr viele, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Sehr, sehr gerne auch den Kanal abonnieren. Und ja, wenn ihr nächste Woche am Montag wieder dabei seid, freut uns das natürlich auch sehr. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Macht es gut. Ciao.